Es ist so, dass dieses sogenannte Reptiliengehirn als eine Art Gatekeeper für Informationen fungiert. Also dieses Reptiliengehirn bewertet erstmal, ob eine Info für uns überhaupt interessant und relevant ist, also im Sinne von, ist das leicht zu essen oder Gefahr von aus, natürlich heute in ganz anderen Ebenen als jetzt vielleicht zur Steinzeit. Aber erst wenn unser kleines Krokodil, sage ich jetzt mal, gesagt hat, ah, cool, die Info ist für mich irgendwie relevant und interessant, dann wird sie durchgewunken, also sagt immer, das Reptiliengehirn hat zugeschnappt. Und dann kommt es in dem Bereich des Gehirns, was für 95% unserer Kaufentscheidungen verantwortlich ist, nämlich das limbische System.
Doomscrolling, also ewig vor deinem Smartphone sitzen und immer weiter in dem Social Network, TikTok, Instagram und so weiter festhängen, kennen wir alle. So, als privater User, bisschen nervig, weil irgendwie verbrannter Zeit, aber als Marketer wollen wir gerne einer von denjenigen sein, der die Leute im Netzwerk hält. Weil genau dann ist unser Content nämlich auch erfolgreich. Netzwerke lieben das, wenn die Leute lange drin bleiben. Deswegen performt Content besonders gut, der die Leute im Netzwerk hält. Aber das verstehen wir in der Theorie schon. Wie bauen wir jetzt also in der Praxis Social Media Content, der genau darauf anspricht, dass wir unbedingt im Netzwerk bleiben wollen und einfach weiter scrollen? Das schauen wir uns heute an, oder Patrick?
Ja, bevor wir hier die nächste Daumensehnscheinentzündung bekommen, brauchen wir daumenstoppende Inhalte, die entsprechend dann ihre Mikro- und Makroziele erfüllen. Genau darum geht's ja in unserem Online-Marketing. Kein Dokument ohne Ziel und dementsprechend die Achtsamkeit in die Redaktionsplanung, in die Kreation der Inhalte. Chrissy, wir brauchen dich. Fantastisch, dass du hier wieder am Start bist. Wir haben schon viele Personas mit dir gebaut auf sehr tiefer Ebene, was mich begeistert hat, natürlich auch mit der Prise-KI-Methode da drauf. Und jetzt brauchen wir dich, um halt wirklich mal auf der Neuroebene durchzustarten. Aber für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, Chrissy, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Erstmal freue ich mich wieder riesig, mit euch heute hier zu sein. Ja, also ganz offiziell schimpfe ich mich sogar Dr. Christine Jacker-Hund, aber für alle einfach gerne Chrissy. Ich bin Branding-Spezialistin und Werbepsychologin und das sind eigentlich auch schon die beiden Themen, für die ich absolut brenne. Also Branding mit Hirn und dem Touch von Psychologie und wirklich verstehen, warum Konsumenten und Konsumentinnen so handeln und wahrnehmen, wie sie es denn tun. Weil wenn man das mal verstanden hat, dann kann man das auch wunderbar in sein Marketing, in seine Assets und die komplette Strategie mit einfließen lassen, Steuerverluste verringern. Ja, und vor allem auch Inhalte gestalten, die für die Zielgruppen wirklich relevant und interessant sind.
Ich finde das eine coole Herangehensweise zu sagen, hey, wir setzen uns jetzt einfach mal hier in diesem Podcast zusammen mit den vielleicht auch psychologischen Gehirnbasics auseinander, damit wir eben nicht nur, ich meine, wie ist sonst so die Strategie, wir schauen, was performt, was ist gerade, was trendet gerade und versuchen da schnell aufzuspringen. Das macht so einen Haufen Stress. Mhm. Das führt zu einem wahnsinnigen Druck und einer extremen FOMO. So, oh, ich muss den Trend mitmachen, bevor der wieder alt ist und schnell alles über den Haufen schmeißen. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Sondern wir wollen ja eigentlich möglichst langfristig planen und vor allem so verlässlich wie möglich. Und da hilft uns Psychologie, oder Chrissy? Und vor allem wie, liebe Chrissy?
Ja, ganz genau. Kommunikation mit Hirn, sage ich da immer. Und ich finde es ganz witzig, weil ja doch viele Marketer solche, sag ich mal, psychologischen Strategien schon anwenden, obwohl sie es eigentlich überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Und das ist der Punkt. Also wie du schon gesagt hast, sie haben vielleicht durch Testing oder von anderen gesehen, ah, da performt was gut, das ist ein Trend, das probiere ich jetzt mal aus. Aber eigentlich wissen sie gar nicht, was denn da so dahinter steckt. Wenn man aber so ein bisschen mehr versteht, wie eigentlich Konsumenten und Konsumentinnen wahrnehmen, insbesondere in Social Media, wie dieser ganze Prozess funktioniert, wann beobachtet schon das erste Stichwort, das sogenannte Reptiliengehirn zuschnappt, dann kann man das Ganze nicht nur mit Bauchgefühl, sondern halt auch wirklich mit Hirn und Strategie machen.
Reptiliengehirn. Oh. In meinem Kopf ist jetzt gerade so ein kleines Krokodil. Hol uns mal ab. Was hat's mit dem Reptiliengehirn auf sich, sodass mein Krokodil durch sinnvollen Content ersetzt wird und nicht Schnappi?
Das darfst du aber sehr gerne haben, dieses kleine Krokodil. Tatsächlich verwende ich das auch immer als Gedankenstütze. So eine kleine Einblendung von einem Krokodil, wenn ich mal so Inhalte aufzeige, die besonders gut wirken. Ja, also es ist seit einigen Jahren, also immer dieses Prinzip des Reptiliengehirns gibt schon sehr, sehr lange, aber erst seit ein paar Jahren hat man so wirklich entdeckt, was das fürs Marketing bedeutet. Und wenn man so ganz vereinfacht sich das anschaut, dann könnte man sagen, unsere Kaufentscheidungen werden auf Basis von drei Arealen im Gehirn getroffen, nämlich dem Reptiliengehirn, dem limbischen System und dem Neokortex. Und das Reptiliengehirn ist unser Kleinhirn. Das ist der Bereich in unserem Gehirn, wo alle biologischen Urprogramme ablaufen. Also von Nahrung, Flucht, Sex, alles, was wir eigentlich brauchen, um zu überleben oder uns entsprechend weiterzuentwickeln. Und es ist so, dass dieses sogenannte Reptiliengehirn als eine Art Gatekeeper für Informationen fungiert. Also dieses Reptiliengehirn bewertet erstmal, ob eine Info vor uns überhaupt interessant und relevant ist, also im Sinne von, ist es vielleicht was zu essen oder geht da eine Gefahr von aus? Natürlich heute in ganz anderen Ebenen als jetzt vielleicht zur Steinzeit. Aber erst wenn unser kleines Krokodil, sage ich jetzt mal, gesagt hat, ah, cool, die Info ist für mich irgendwie relevant und interessant, dann wird sie durchgewunken. Also man sagt immer, das Reptiliengehirn hat zugeschnappt. Und dann kommt es in dem Bereich des Gehirns, was für 95% unserer Kaufentscheidungen verantwortlich ist, nämlich das limbische System. Und man behauptet ja immer, ja, der Mensch rational und denkt und trifft Entscheidungen. Aber tatsächlich werden die meisten unserer Entscheidungen eigentlich fast alle im limbischen System getroffen, also auf Basis von Emotionen. Weil hier werden die erste Einschätzung vom Reptiliengehirn, die wird hier nochmal neu bewertet und sie bekommt eine Orientierung. Also was fange ich denn mit dieser Information an? Und der Neokortex, unser Großhirn, der für analytisches Denken, Sprache, Logik verantwortlich ist, der schaltet sich oftmals eigentlich erst relativ spät ein oder dann vor allem, wenn das subjektiv erlebte Kaufrisiko besonders hoch ist, zum Beispiel bei sehr hochpreisigen Kaufentscheidungen, dann reguliert der sozusagen nochmal, dass wir nicht einfach wahllos alles kaufen, was unser Reptiliengehirn durchgelassen hat und unser limbisches System für voll empfunden hat, wenn man es mal so vereinfacht ausdrücken möchte.
Ja, und da wir ja wirklich mit dir gerade tief abtauchen, gibt es denn da auch genau diesen Unterschied, weil, was du ja angesprochen hast anfangs, ne, ich muss Nahrung aufnehmen, ich muss mich vermehren, sind das dann so die Urinstinkte, die ich da ansprechen muss in meinen Botschaften, und ist das was anderes zu dem, weil man spricht ja auch, Chrissy, viel so über, du musst so Inhalte online stellen, mit denen man sich identifizieren kann, weißt du, so relatable Content. Das sind unterschiedliche Aspekte.
Nein, also es ist schon so eine gewisse Art Urinstinkt ist es schon auch. Also so im Sinne von, wenn ich jetzt ich unterscheide Gefahr oder Freund, relatable Content oder Personen, die ich sehe, werde ich jetzt erstmal, meine Identifikation ist höher. Ich sehe da dann vielleicht einen Freund eher statt einer Gefahr. Also man kann schon runterbrechen aus einer Art Urinstinkt. Ich glaube, so der entscheidende Faktor ist eben, was führt eben heute zur Aktivierung? Es ist halt jetzt vielleicht nicht die Nahrung oder es ist nicht der Feind, vor dem ich weglaufe, sondern es sind andere Reize, die hier eine Rolle spielen. Aber das Prinzip ist sehr ähnlich. Also quasi erstmal dieses Zuschnappen.
Und noch ganz kurze Frage zum Verständnis, Sarah. Ich bin gerade schon voll into it. Aber ist die Evolution jetzt schon so weit, dass wir von einem Bildschirm ähnlich Gefühle vermittelt bekommen als draußen vor unserer Steinzeithöhle? Also ist das schon komplett, das, was ich sozusagen hier erlebe, wird gleich verarbeitet, als was ich vor mir direkt erlebe?
Ich würde behaupten, sehr ähnlich. Vielleicht ein Ticken anders, weil ich sage jetzt mal, diese reelle Gefahr von außen.
Reelle Gefahr.
Sag mal, für die meisten Menschen ist jetzt ist ja nicht gegeben. Aber ja, also wir haben das natürlich über die Jahrtausende dahingehend angepasst. Und das ist natürlich nur gut für unsere Entwicklung, wenn wir unsere Instinkte auch unserem Umfeld anpassen, das jetzt entsprechend sehr hochtechnologisch ist, digitalisiert.
Ja, nur ganz kurz, Sarah, dann.
Ich hole mal Luft, wie so ein Goldfisch. Mal Luft holen und Patrick ist noch nicht durch. Leg los, Patrick. Deine Fragen sind ja großartig, deswegen ich mache noch länger den Goldfisch.
Ich brauche immer so Fixargumente. Und was ich jetzt ja auch liebe, wir dürfen ja sozusagen in dem, was wir kommunizieren, Sarah, auch im Content-Marketing, dürfen wir möglichst nicht die Logik auslösen. Das heißt, gerade wenn du auch so über minimale Hürden sprichst, allein, Sarah, wenn ich dann auch ins Payment denke, gleich direkt kommen Apple Pay, Google Pay, damit ich bloß keine logischen Trigger auslöse. Also kann ich das daraus eigentlich auch ableiten, oder? Also bloß nicht die Rationalität und Logik triggern.
Das kommt ein bisschen, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen ansagen, das kommt ein bisschen an, was du denn gerade bewerben möchtest. Ich würde ja zum Beispiel in einem Bereich auch stark widersprechen, gerade beim Thema auch HR, weil es da zwei sehr unterschiedliche Ansprachen gibt, ob ich jetzt aktive oder passive Bewerber anspreche. Und für die einen ist ein Jobwechsel was hochemotionales, für die anderen sehr, sehr kognitiv. Natürlich schlägt am Anfang erstmal, muss das Visual, was ich vielleicht sehe, zur Stellenanzeige, muss Aktivierung führen mit den entsprechenden Reizen. Aber das, was auf kognitiver Ebene funktioniert, beeinflusst dann tatsächlich schon auf die Entscheidung.
Klar, okay, danke dir.
Das heißt, ich muss quasi mir das so vorstellen, dass ich es mit meinem Social Content erstmal so weit schaffen muss, dass das, wie wir gesagt haben, das Krokodil, das Reptilienhirn, dass das kauft, also dass das Krokodilchen zuschnappt. Das ist quasi für mich mal schon so eine Maßgabe. Wenn ich da nicht drüber komme, dann kann ich mit meinen ganzen Emotionen, mit dem allen, was da noch so nachkommt, was ich aufbauen will, gar nicht mehr punkten, weil das, der hat schon weiter gescrollt, ohne dass mein Krokodilchen zugeschnappt hat.
Genau das. Und es wird sogar noch schlimmer. Also es heißt ja immer, ja, der arme Konsument, 10.000 Werbebotschaften jeden Tag. Der weiß ja gar nicht mehr, wo ihm der Kopf geht, aber wir können halt alle selektieren. Das ist so die große Hürde für uns Marketer. Der Mensch kann selektieren, der kann durchaus ja in gewissem Maß entscheiden, was er denn überhaupt, was in seinem Orbit kommt und was er wahrnimmt und worauf er reagiert. Und ein Thema, über das wir, glaube ich, auch schon öfters gesprochen haben, aber was damit einfach zusammenhängt und was man auf keinen Fall außer Acht lassen darf, ist dieses ganze Thema Involvement. Weil das spielt mit unserem kleinen Reptil sehr schön zusammen. Wir haben ja mal gelernt, dass der Großteil unserer Zielgruppe sich im sogenannten Low-Involvement befindet, also eigentlich Kaltakquise ist. Das heißt, da braucht es erstmal einen Trigger, der das Reptiliengehirn zuschnappen lässt, zur Aktivierung führt, bevor wir überhaupt irgendwas anfangen können.
Ich finde es ganz schön, was du sagst, so dieses erstmal zuschnappen und dann kommen wir mit Gefühlen und dann zum Schluss mit rationalen Argumenten. Also ich habe da so, glaube ich, ein schönes Beispiel mitgebracht oder habe ich gerade so im Kopf. Ich arbeite gerade mit einer Kundin dran, ihr Produktangebot ein bisschen umzustrukturieren und Seiten neu zu machen. Und im Angebot hat sie Katzenkurse, also Kurse für KatzenhalterInnen, deren Katzen irgendwie eine empfindliche Verdauung haben. Also Katzenernährung. Jeder, der irgendwie, ich habe keine Katze, aber Freunde mit Katzen, das ist wohl bei Katzen so ein Ding. Das Thema, die fressen nicht alles und vertragen nicht alles und das ist ein Ding. Und ich habe heute Morgen gerade noch eine Briefing-Mail geschrieben für sie, während sie jetzt ihre Produktseite umgestaltet und gesagt, denk dran, wir verkaufen den Leuten eine gesunde Katze. Wir verkaufen denen nicht die Schwerpunkte dieser Kurse, die du da hast, im Sinne von Kräuter und Analyse von Futteretiketten. Und ich sage, was wir denen verkaufen, ist eine Katze, die gesund und happy ist. Denk da dran. Und im Prinzip ist es doch genau das, oder? Dass wir sagen, erstmal muss jemand zuschnappen, der hat jetzt zugeschnappt. Und dann verkaufen wir ihnen im nächsten Schritt das Gefühl der Leichtigkeit, der Lockerheit, der Fröhlichkeit, weil es der Katze gut geht. Und ganz zum Schluss sagen wir ihm, by the way, damit du deine Katze happy und gesund machen kannst, kriegst du von uns Folgendes. Oder habe ich da was missverstanden?
Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil wir verkaufen letztendlich Emotionen und was man sich ein bisschen vor Augen halten muss, dieser Schritt zwischen Reptiliengehirn und limbischen System ist in Bruchteilen von Sekunden. Also man kann die Schritte schon auch zusammen denken. Das heißt, auch so ein initialer Reiz, der emotional getriggert ist, ist dann natürlich sehr, sehr hilfreich. Und klar, Tiere sind immer super. Als emotionales Beispiel. Und die Jobs to be done-Methode würde ich ja auch was sagen. Es geht eben nicht darum, was kann mein Produkt alles, sondern welches Bedürfnis befriedigt mein Produkt oder was mit was hilft dir mein Produkt am Ende des Tages? Welchen Mehrwert hast du daraus?
Ich finde, das ist ein Fehler, den viele machen, dass sie ihre Produkteigenschaften runterbeten. So, warum ist mein Produkt besser als das Produkt von vielleicht meinem Wettbewerber? Und man sagt, ja, du musst aber nicht die Eigenschaften runterbeten, sondern du musst sagen, warum bringt es dir mehr als ein anderes Produkt, das vielleicht einer meiner Wettbewerber sein könnte? Also was hast du mehr davon und nicht, was kann mein Produkt mehr? Das finde ich ist oft so ein ganz kleiner Perspektivwechsel, der aber fehlt.
Vor allem, weil man die USPs aufzuzählen, ist natürlich nicht schlecht. Man möchte natürlich auch zeigen, warum bin ich besser als der Wettbewerber, aber es kommt auf das Wann drauf an. Wann mache ich das? Und das passiert definitiv oder sollte, ich sage aus unserer Erfahrung heraus, nicht direkt am Beginn des Funnels passieren, sondern eigentlich erst zu einem Zeitpunkt, wo wir am Ende noch überzeugen müssen. Also es geht ja erstmal um Aufmerksamkeit, zumindest erstmal das Interesse des Kunden zu gewinnen, von dem wir mal ausgehen, wer ist im sogenannten Low Involvement. Und dann, wenn er sich mit uns kennt, sich vielleicht ein bisschen mit uns auseinandergesetzt hat, ihm dann noch zu zeigen, zu überzeugen, hey, darum sind wir eigentlich besser als die anderen. Also es kommt immer auf das Wann drauf an.
Und auf das Wie. meiner Erfahrung nach. Also ich habe immer so ein schönes plakatives Beispiel, so was bringt es deinem User, wenn du schreibst, wir sind seit 1736 der führende Exporteur von Terrakotta-Fliesen in Deutschland. Ja, schön für dich, dass du das seit 1736 bist. Was bringt mir das? Formulier es aus. Also jahrelange Erfahrung, so und so viel vertrauensvolle Beziehungen, wir wissen, wie der Hase läuft, irgendwas. Aber was bringt mir das? Ich finde, es ist nicht nur ein Wann, sondern vor allem auch ein Wie. Wie formulieren wir das?
Wie ist das denn, Chrissy, weil gerade was Sarah auch gerade anspricht, braucht es ja dann wirklich diesen externen Sarah-Piekser, um das rauszuarbeiten. Gibt es trotzdem so ein paar Methoden, die du mitgeben kannst für unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen? Wie kann ich jetzt meinen Status quo erfassen oder daraus halt auch genau diese Kommunikation machen, Instinkte zu treffen, aber dann halt auch entsprechend dann diese ganze Reise, du hast ja auch gerade wieder Funnel angesprochen, abzubilden. Also was sind so konkrete Fragestellungen, um das rauszuarbeiten?
Oh, schauen wir mal, ob wir es in Fragestellungen übersetzen können. Aber ich fand die Idee, glaube ich, beim Funnel zu bleiben, nicht schlecht, ja. Weil es, glaube ich, für viele, die hier zuhören, sehr, sehr greifbar ist. Also Status Quo-Analyse, da angefangen, man hat ja selber den besten Einblick, wie die Kampagnen so performen und hat sich vielleicht auch schon mal überlegt, warum sie nicht so performen, wie sie eigentlich sollten. Das heißt, man kann anfangen, seine Werbemittel auseinanderzunehmen oder man kann auch einfach mal sich die Mühe machen, mal mit einem komplett weißen Blatt Papier zu starten und mal lehrbuchmäßig sich hinzusetzen mit dem Funnel. Das mag für viele jetzt super oldschool klingen, aber es hilft vielleicht auch mal eine andere Perspektive einzunehmen und dann wirklich anzufangen, okay, ich habe meinen Funnel, starte vielleicht nur mit den drei einfachen Phasen, Awareness, Consideration und Conversion. Und wenn ich jetzt das so ein bisschen anreichern möchte mit Erfahrungswerten, was funktioniert dann aus werbepsychologischer Sicht besonders gut, dann
ja, unbedingt.
Gibt's dann natürlich für jede Phase so ein paar Trigger, die sich als besonders bewährt gezeigt haben. Also in der Awareness-Phase, wo wir auch davon ausgehen, dass unsere Zielgruppe uns noch nicht kennt oder relativ wenig von uns weiß, ist mal der erste Punkt Video-Content. Video-Content erregt mehr Aufmerksamkeit, sorgt für eine bessere Speicherung, also wird vom Gehirn speziell verarbeitet und führt zu einer besseren Markenerinnerung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass low-involvierte Personen bei Video-Content, dass du von denen mehr Aufmerksamkeit bekommst als mit einem statischen Bild, ist deutlich höher. Nächster Punkt, Menschen zeigen. Das klingt immer so salopp, aber es ist tatsächlich so, dass gerade in dieser ersten Phase auch Gesichter in der Werbung speziell verarbeitet werden vom Gehirn. Das sorgt für eine höhere Identifikation. Das heißt, dieser Effekt, aha, ein Mensch wie ich hat dieses Produkt genutzt oder möchte es nutzen, steht mit seinem Gesicht dafür. Das ist schon mal was anderes, als dann den reinen Product Shop zu zeigen. Es klingt jetzt total banal, aber es sind einfach viele Themen, die oder einige Punkte, die doch viele wieder vernachlässigen, weil sie ihr Produkt und ihr Logo so gerne gleich im ersten Shot haben. Dann haben wir die ganze Facette an zum Beispiel Farbpsychologie und Signalfarben, die wir spielen können. Dazu haben wir, glaube ich, auch schon mal eine schöne Übersicht bei der 121 Watt dazu verlinkt, wie Farben denn eigentlich wirken, was die aussagen, bietet sich auch immer für einen tollen AB-Test an. Und es geht hier schlicht um aktivierende Elemente, die ersten Sekunden, da sind wir wieder beim Reptiliengehirn, eigentlich zur Entscheidung machen. Und wenn wir mit hoher Frequenz natürlich auch in dem Zusammenhang sehr wichtig, also immer wieder auch ins Bewusstsein treten, rahmen von dem, was für unsere Zielgruppe erträglich ist, sage ich jetzt mal. Und wenn wir jetzt im klassischen Funnel oder im Social Media Advertising denken, dann wissen wir, okay, wir können die Zielgruppe herausfiltern, die mit uns schon mal in einer gewissen Form interagiert hat, die dann in eine Consideration-Phase kommen. Und da beginnt dann das Umdenken, weil die Consideration-Phase ist letztendlich genau das, was der Name sagt. Und es geht darum, den Kunden zu überzeugen. Also er macht sich Gedanken, er wägt seine Alternativen ab und möchte verstehen, warum wir für ihn vielleicht das potenziell beste Produkt sind. Und das ist dann der Punkt, wo wir mit USPs kommen können. Und zwar vielleicht nicht nur Plump, Häkchen, 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 sondern dein Beispiel, Sarah, schöner aufgegriffen, USPs auch in Emotionen verpackt, im Storytelling verpackt, prägnante Infos, auch immer noch eine erhöhte Frequenz. Rezensionen sind hier etwas, was in der Phase sehr gut funktioniert, weil sie einfach diesen ganzen Faktor Social Proof absolut spielen. Also jemand hat das schon mal getestet, damit wird mein subjektiv erlebtes Risiko minimiert, was mir in meiner Entscheidungsfindung wieder hilft. Und erst dann, ganz zum Schluss, wenn es um die Conversion geht, dann kann ich mein Produkt plakativ hinstellen. Und ich vergleiche das immer so mit so einer amerikanischen Misswahl. Also man, wenn ich, vielleicht habt ihr schon mal angeschaut oder zumindest Miss an der Kamera angeschaut. Die Damen müssen da ja alles Mögliche vorführen oder Talenten zeigen und Interviews. Und das sind quasi unsere Awareness-Phasen und unsere Consideration-Phasen. Aber ganz zum Schluss, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, dann kommt jede nochmal einzeln für sich auf die Bühne und vereint quasi in sich, in ihrer Optik, in dem Gesamtpaket, alle Fähigkeiten, alle Skills und alles, was sie zuvor gezeigt hat. Und ähnlich ist es dann eben auch mit unserem Produkt. Wir haben davor alles gezeigt, was wir können. Aber zum Schluss sollte unser Produkt da stehen und alle diese Eigenschaften vereinen.
Das ist ein echt schönes Bild. Wir haben ja am Anfang des Podcasts versprochen, dass wir über Social Media und darüber sprechen, wie unsere Ads oder auch unsere organische Content besonders gut performen. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr, sehr schön hingeführt zu dem Thema. Jetzt würde ich aber gerne unser Versprechen noch einlösen. Sollen wir mal zusammen irgendwie so eine Ad konstruieren oder einfach mal ein Social Media Video konstruieren? Wir sagen, jetzt schauen wir, wie bauen wir das genau auf, dass das Krokodil zuschnappt, dass wir dann überzeugen und dass wir dann auch noch vielleicht so das letzte bisschen Rationalität auch noch mitnehmen, um dass unsere Ad, unser Beitrag gut performt.
Ja, das können wir sehr gerne machen.
So, jetzt komme ich zu dir, Chrissy, bau mir doch mal was. Bring mal ein Praxisbeispiel mit. Ich schieße den Ball jetzt mal zu dir.
Ich schieße den Ball jetzt mal zu mir. Also ich darf das erraten, dass ich da sogar was mitgebracht habe, was wir vielleicht in den Shownotes verlinken dürfen. Das ist eine Beispiel-Ad, die mein Mann gütigerweise mit mir zusammen zu diesem Zweck produziert hat.
Cool.
Ja, gerne.
Die sehr, sehr stark angelehnt ist an diese klassischen, ich sag jetzt mal 90er-Jahre Dauerwerbesendungen, und zwar absolut mit Kalkül. Also stellt euch mal dieses Bild vor. Ja, wenn ihr diese Dauerwerbung angeschaut habt, es fängt immer an mit einer Person, die in ein Problem hat. Kennen Sie das auch? Alles schön in Schwarz-Weiß gehalten, ganz viele Shots von verschiedenen Problemen, und dann wird das Produkt gezeigt, es kommt die Lösung und dann kommt so bam, 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 hier, Rabatt und da, Rabatt, und was du nicht alles noch bekommst. Ich glaube, jeder hat so ein Bild von diesen Dauerwerbesendungen im Kopf, und ich weiß nicht, mir ging es damals zumindest so, je länger ich das angeschaut habe, umso mehr wollte ich das Produkt. Ich habe leider bis heute keinen Jack LaLanne Power Juicer bekommen, ne? Okay.
Den Nutribullet zum Beispiel. Der ist doch auch sowas. So, ich mag zwar keine Smoothies und ich koche eigentlich auch nie, aber ich brauche ein Nutribullet.
Genau das. Aber ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen. Und wir haben da eine kleine Ad produziert, die sehr stark daran angelehnt ist, wo ich versuche, einen Stift zu verkaufen. Also die Szenerie. Junger, attraktiver Mann, junge, attraktive Frau sind im Club, haben sich kennengelernt und wollen jetzt Nummern austauschen, stellen aber fest, ihre beiden Handy-Akkus sind leer. Was machen wir jetzt? Wie können wir nur antauschen? Hey, voll old school, mit einem Stift würde das gehen. Also am Anfang hat man quasi erstmal das Drama. Wir haben vielleicht ein schwarzes Farboverlay sogar und man sieht zwei Menschen. Und hier, das ist schon mal so der erste Aufhänger. Wir starten mit einer Hook, mit einem Problem. Dieses, hey, kennen Sie das auch? Ein Club, Handy kaputt, geht nichts, kann man nichts machen, Chance vertan, blöd. Wir sehen erstmal, haben wir Videocontent, wir haben gelernt, es funktioniert sehr, sehr gut, erregt eine Aufmerksamkeit. Wir sehen zwei Menschen wie du und ich, und da kann er noch ein zusätzliches Prinzip ergreifen, nämlich das sogenannte Liking-Prinzip. Das besagt, dass wir Menschen, die attraktiv sind, auch mehr Glaubwürdigkeit zusprechen. Da muss man aber auch sagen, Attraktivität liegt glücklicherweise im Auge des Betrachters, aber ist ein Prinzip, was hier greifen kann, das sogenannte Liking-Prinzip. Wenn man Menschen sieht, erhöht sich automatisch die Identifikation, weil ein Mensch wie du und ich ist auch schon mal ein entscheidender Faktor. Ein dunkles Farboverlay in der Ausgrauung der ersten Szene kann eben das ganze Thema Farbpsychologie, dunkle Farben stehen für was Negatives, das Ausgegraute kann tatsächlich, sag ich mal, auch so für Tod stehen, was jetzt in dem Fall nicht gemeint ist, aber die Assoziation für was Negatives, da liegt ein Problem vor, ist auf jeden Fall da. Dann haben wir erstmal diese Szene. Dann in der nächsten Szene kommt es zur Produktvorstellung. Wir haben einen Hook und leiten dann eine Produktvorstellung über, die unser Problem löst. Wir zeigen das Produkt, wir interagieren mit dem Produkt, was sehr wichtig ist. Also wir zeigen, wie es angewandt werden kann, indem wir zum Beispiel was damit schreiben. Da kommt der sogenannte Carpenter-Effekt zutage. Das heißt, dieser Carpenter-Effekt besagt, dass allein das Ansehen einer Handlung oder das bloße Denken, das Ausführen einer Handlung, in dem Fall das Schreiben mit dem Stift, dazu führen kann, dass wir diese Handlung selber ausführen, beziehungsweise ausführen wollen. Das ist auch diese ganzen How-To-Videos und DIYs und auch Influencer-Videos, die zeigen, wie man ein Produkt anwendet, spielen eigentlich auf diesen Carpenter-Effekt ab. Minimiert auch mein subjektiv erlebtes Risiko, weil ich habe ja gesehen, wie ein Mensch wie ich dieses Produkt angewandt hat. Schön ist es dann, wenn man sobald die Lösung kommt, weil es jetzt was Positives, switcht man dann auf Farbe. Das heißt, wir spielen eben mit diesem parapsychologischen Kontrast nochmal. Wir können vielleicht auch hier mit einer Musik spielen und sagen, man hinterlegt eine fröhlichere Musik. Vielleicht da auch ein kleiner Funfact zu, vielleicht schon mal aufgefallen, dass in Serien oder Filmen Musik immer an gewisse Szenen, die Musik den Szenen angepasst wird, weil die Musik unseren Filmen vorgeben soll, wie wir uns fühlen sollen. Und das können wir natürlich auch in Ads transportieren. Das heißt, mit der Musik die Gefühle von den Konsumenten leiten. Und wenn wir jetzt mal gesehen haben, okay, das Produkt funktioniert, da wird was mitgemacht, dann bauen wir vielleicht auch so ein bisschen Social Proof ein, wie von 7 Milliarden Menschen bereits getestet. Also ganz, ganz viele Menschen haben das Produkt Stift schon genutzt, haben es für gut befunden. Es gibt es noch in zig verschiedenen Farben, das heißt hoher Grad der Individualisierung, besonderer USP. Also wir stellen da wirklich alles heraus, was dieses Produkt ausmacht. Die USPs und ganz wichtig eben das Thema Social Proof und Rezensionen. Und wenn es dann darum kommt, dass wir wollen, okay, das Krokodil hat zugebissen ganz am Anfang, weil der Hook war interessant. Unser limbisches System freut sich auch, weil es eine Szene sieht mit Inhalten, die uns freut, wie, ah, cool, ich habe eine Lösung, die Leute in dem Clip freuen sich, fröhliche Musik, Farben endlich. Dann brauchen wir natürlich die Call to Action. Und diese Call to Action sollte natürlich auf das abzielen, was wir für unseren Kunden, unsere Kunden wollen. Und da kann es dann zum Beispiel helfen, wenn wir mit Rabatten für ein Produkt spielen. Also das ganze Feld der Preispsychologie einbauen, wie diese 0,99 Preise, die dazu führen, dass wir ein Produkt als günstiger wahrnehmen oder mit Gratisbeilagen. In dem Fall, im Fall von unserer Beispiel-Ad, haben wir gesagt, okay, gratis zu deinem Stift gibt es einen kleinen Notizblock mit dazu. Was macht das mit uns? Da greift ein weiterer Effekt, nämlich sogenannte Reziprozität. Wir haben nämlich das Gefühl, wenn uns jemand etwas schenkt, dass wir der Person was schuldig sind. Und sind deswegen, also diese ganzen Gratis-Beilagen, Parfümchen, Gutscheine und Co., die man in irgendwelchen Paketen mit drin hat, die sorgen indirekt dafür, dass wir das Produkt nicht mehr zurückschicken wollen, weil wir uns sozusagen in der Bringschuld fühlen. Also das ist zum Beispiel ein Effekt, den man sich zunutze machen kann, wenn man was Gratis mit dazu gibt.
Ich meine, das kennen wir ja aus vielen Online-Shops, dass was ja da auch so häufig ist, wenn du jetzt, es fehlen noch 3 Euro bis zu deinem Gratis-Produkt, das ist ja auch so ein, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Oder mit diesem Gutscheincode jetzt noch einen zweiten Stift erhalten, 2 für 1, da spielt es ja auch nochmal so, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen auf das an, so das Rationale kommt ja dann, ja, so teuer ist es ja gar nicht, weil ich kriege ja 2 Stifte und nicht nur einen. Vielleicht ist das so eine Kombi, oder?
Das auf jeden Fall. Und wenn du da noch richtig einen drauflegen möchtest, wie sie es in den Dauerwerbesendungen auch machen, dann haust du auch noch eine künstliche Verknappung mit rein. Entweder durch die Stückzahl oder durch die zeitliche Begrenzung eines Angebots. Damit erzeugst du unglaublich FOMO. Auch diesen Effekt der Exklusivität. Und FOMO, spätestens seit Dubai-Schokolade, wissen wir ja, wie super das wieder funktioniert. Und damit hast du eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an möglichen Effekten, die viele vielleicht sehr unbewusst schon einsetzen, aber einfach mal durchdekliniert nach einem gewissen Schema. Und wer jetzt auch aufgepasst hat, hat auch gesehen, dieses Prinzip mit Produktvorstellung, Call to Action, ja, ist letztendlich auch nichts anderes als Awareness, Consideration und Conversion.
Das heißt, du empfiehlst deinen Kunden, wenn du die berätst bei so Social Media Projekten zum Beispiel, oder die begleitest, empfiehlst denen auch tatsächlich jeden Content so aufzubauen oder also nach diesen 3 Prinzipien, logischerweise nicht gleiche Bildsprache, aber immer die gleichen, also die Prinzipien immer beibehalten oder macht es auch Sinn, da ein bisschen zu wechseln und vielleicht noch andere werbepsychologische Prinzipien mit einzubauen in die Strategie?
Also testen auf jeden Fall. Also es ist immer ganz gut, mal um für den ersten Schritt out of the box zu denken und mal einfach das anders zu machen, als man es normal macht. Vielleicht macht man es auch schon so, umso besser. Aber es kann oftmals so ein kleiner Gedankenbrecher sein, weil man ist ja viel zu oft schon so in seinen Strukturen drin, in denen, wie in seinem Daily Business, wie man immer arbeitet, wie man es immer aufgesetzt hat, mit den ganzen Learnings, die man in den letzten 5 oder 10 Jahren aus seinem Werbeanzeigenmanager rausgequetscht hat und kommt nicht mehr wirklich dazu, links und rechts zu schauen oder Kopf falsch halt genug ab und macht dann nur seine eigene Farbe drüber. Und ich finde das immer ganz schön, so als kleiner Gedanken- und Eisbrecher, mal mit dieser Struktur zu beginnen und schauen, was sich daraus ergibt. Und diese Art von App, wenn man mal so eine aufbaut, auch tatsächlich zu testen und dann wirklich mit so einer Art Mindmap mal gegenzuspinnen, okay, wie könnte ein anderer Aufbau sein? Was könnte ein anderer Hook sein? Auch dieses ganze Thema Creative-Based Targeting, auch wirklich mal den Algorithmus, die Maschinerie entscheiden zu lassen, was ist denn für deine Zielgruppe spannend, indem man sich aber trotzdem grundlegend mal an dieses Gerüst vom App-Aufbau hält, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und ja, testen, 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 also das ist immer das Wichtigste. Und man darf natürlich auch nicht von jeder Branche darauf schließen, dass es für alle funktioniert. Ich würde auch immer für den HR-Bereich also ein bisschen ausklammern, dass man da natürlich anders denken muss. Aber im Großen und Ganzen gibt es schon viele Effekte, die man deutlich gezielter einsetzen kann als rein nach Bauchgefühl. Und ja, habe ich mir mal überlegt, ob das so könnte.
Und wem das jetzt zu schnell war oder wer jetzt von euch gerade auf dem Fahrrad unterwegs ist und sagt, das war jetzt alles so großartig, was die Chrissy gesagt hat, aber ich kann es mir nicht merken, überhaupt kein Problem, weil wir verlinken euch da eine Übersicht dazu. Wir haben euch einen Haufen Materialien für die Shownotes zusammengesammelt. Was heißt wir? Haha, die Chrissy hat einen Haufen großartiges Zeug zusammengesammelt. Das verlinken wir natürlich alles, damit ihr dann das auch sukzessive für euch umsetzen könnt. Also ich finde es mega, Patrick. Was sagst du?
Du, ich bin wieder schlauer, inspirierter und habe wieder ein schönes Set an Joe-Fix-Argumenten bis zurück in die Steinzeit, was unsere Instinkte und Bedürfnisse angeht. Das hilft halt wirklich immer sehr und auch wirklich diese sehr strengen Audit-Fragen, einfach mal so wirklich, was du halt meinst, Chrissy, vielen Dank dafür, weißes Blatt Papier, den Funnel aufzuzeichnen und dort dann einfach mal entlang eine Geschichte zu erzählen, ergibt unglaublich Sinn. Von daher, Chrissy, ganz, ganz lieben Dank und Schnieter Schnappi, das Krokodil wird zuschlagen. Vielen Dank dafür und Sarah, wo kriegen wir das jetzt überall konsumiert, dieses fantastische Wissen?
Ja, wir können es jetzt so werbemäßig machen. Wenn ihr den besten Podcast überhaupt auf keinen Fall vergessen wollt oder verpassen wollt, dann Spotify, alle gängigen Podcast-Portale, YouTube und, um es ganz sicher nicht zu verpassen, auf jeden Fall abonnieren klicken. Dann seid ihr dabei im exklusiven Club derer, die regelmäßig erinnert werden, diesen Podcast auch anzuhören. Liebe Chrissy, dir gehören die letzten Worte dieses Podcasts.
Was denn? So, liebe Jasmin, da möchte nur dein Herzblatt sein. Auf dem Kratzchen, Herzblatt erinnert. Nein. Stimmt. Also, ja, vielen Dank. Ich kann auch sagen, Kommunikation mit Tieren macht absolut Sinn. Auch einfach mal ein bisschen ausprobieren. Schnappt euch, wie es der Patrick schon gesagt hat, mal wirklich das weiße Blatt Papier. Ein bisschen in die Grundlagen forschen. Wir haben bei der 121 Watt und bei mir im Blog viele wunderbare werbepsychologische, exakte Ideen und Anregungen für euch gesammelt. Einfach mal durchtesten, ausprobieren und mal schauen, ob das vielleicht auch das TikTok- und Social-Media-Krokodil zuschlappt. Und allen, denen das jetzt noch nicht genug Tipps und Tricks rund um den Einsatz von Psychologie Marketing waren, für den haben wir noch einen ganz besonderen Tipp. Nämlich gibt es bei der 121 Watt einen neuen Online-Kurs, den Neuromarketing und Werbepsychologie Professional, wo ihr das ganze Thema nochmal auf einem ganz anderen Level habt, mit vielen Insights, vielen praktischen Beispielen und ganz, ganz viel Wissen rund um Neuromarketing und Werbepsychologie und wie ihr das im Marketing einsetzen könnt.
Sagt Chrissy beim 121 Watt Podcast.